In recent days, the population of our planet passed the 7 billion mark. Of these 7 billion people, over half already live in cities. And by 2050, 75% of mankind will make their homes in cities. Cities have a major role to play in our world's future. To do this, they will need all kinds of answers. And in order to be effective tomorrow, these answers need to be given today. Answers for the energy that powers our cities. Answers for the buildings that form our cities. And answers for ways of keeping our cities moving. Munich will be the first major city powered entirely by renewables. Seville cools its homes with the strength of the Spanish sun. Berlin is cutting energy costs of its old renovated buildings by 5 million euros. New York is setting new standards in green skyscrapers. In London, 1 million people commute into the city every day. Bangkok's public transport system is prepared for more than 15 million visitors a year. Very different cities, united by one challenge: to find answers that last for a world that lasts. Siemens.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Siemens-Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2011. Die Presseunterlagen haben Sie heute Morgen um 7 Uhr bekommen und wir haben sie elektronisch verbreitet. Die Pressekonferenz wird wie immer auch im Internet übertragen. Dann bleibt mir nur noch die Bitte, die Sie kennen, Ihre Handys während der Pressekonferenz auszuschalten oder auf stumm zu schalten, und an die Fotografen die Bitte, während der Veranstaltung nicht mit Blitz zu fotografieren. Für die nicht deutschsprachigen Kollegen steht auch wie immer die Übersetzung zur Verfügung. Sie können die Pressekonferenz auf Kanal 10 in Deutsch und auf Kanal 11 in Englisch verfolgen. Unser Vorstandsvorsitzender Peter Löscher wird Ihnen einen Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr geben. Und nach seinem Statement stehen Herr Löscher und Herr Käser, unser Finanzvorstand, für Fragen zur Verfügung. Damit übergebe ich an Sie, Herr Löscher.
Vielen Dank, Herr Heimbach. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz der Siemens AG. 2011 war für Siemens ein ausgezeichnetes Jahr. Es war ein Jahr, in dem wir unser Ergebnis nach Steuern um 55% auf 6,3 Milliarden Euro steigern konnten und das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten mit 7 Milliarden Euro auf Rekordhöhe lag. Und ein Jahr, in dem wir viele herausragende Erfolge erzielt haben. Zum Beispiel war die Auftragsdynamik in Deutschland mit einem Plus von 62% sehr erfreulich. Das zeigt nicht nur die Stärke von Siemens in unserem Heimatland, sondern auch die Vitalität des Industriestandortes Deutschland insgesamt. In Russland haben wir den größten Auftrag in unserer dortigen Firmengeschichte hereingeholt. Und ein letztes Beispiel: in den Schwellenländern sind unser Umsatz mit einem Plus von 12% und unser Auftragseingang mit einem Plus von 18% besonders stark gewachsen. Und insgesamt haben die Schwellenländer bereits einen Anteil von 33% an unserem Gesamtgeschäft. Zugleich war 2011 gerade in den vergangenen Wochen und Monaten ein ungewöhnlich wechselvolles Jahr bezüglich unseres makroökonomischen Umfeldes. Ein Wechselbad im Euroraum, zeitweise im Stundentakt. Eine Verschuldungssituation in den USA, die keine rasche Aufhellung der dortigen Situation verspricht, und eine beschleunigte Gewichtsverschiebung zu den Schwellenländern. Angefangen bei den BRIC-Ländern über den Mittleren Osten bis zu den Schwellenländern der sogenannten zweiten Welle. Also zum Beispiel die Türkei, Mexiko, Indonesien, Vietnam und andere. Siemens hat den Vorteil großer, seit unserer Firmengründung im 19. Jahrhundert gewachsener Erfahrung im Umgang mit herausfordernden Situationen jeder Art. Siemens hat zweitens als führende Adresse der Realwirtschaft den Vorteil zweifelsfreier finanzwirtschaftlicher Unabhängigkeit, Solidität und Stärke. Siemens ist nicht nur im sprichwörtlichen Sinn eine sichere Bank. Siemens hat drittens den Vorteil eines starken und ausgewogenen Portfolios und nochmals gesteigerter Kundennähe durch unsere Aufstellung in ab jetzt 4 Sektoren. Und unser vielleicht größter Vorteil ist die Breite unserer Aufstellung. Sie schließt ein, dass wir in praktisch jedem Schwellenland eine über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaute eigene Basis und tiefe Verwurzelung besitzen. Das alles sind handfeste Gründe, warum Siemens auch in unruhigen Zeiten für Stetigkeit und für Vertrauen steht. Das ist eine einzigartige Stärke, die wir in unseren Mitarbeitern in aller Welt und auf allen Ebenen des Unternehmens verdanken. Auf Ihre Leistung bin ich stolz und dafür gilt allen Mitarbeitern mein ganz ausdrücklicher Dank. Wir sind gut gerüstet, gerade in dem unruhigen gegenwärtigen makroökonomischen Umfeld, unsere Innovationskraft und unsere Wachstumsbasis für die Zukunft weiter auszubauen. Was wir für uns für 2011 vorgenommen hatten, haben wir erreicht. Wir haben im operativen Geschäft mit über 9 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert erzielt. Den Umsatz konnten wir mit 7% steigern, das ist mehr als das doppelte Wachstum der Weltwirtschaft. Und unseren Auftragseingang um 16% erhöhen. Mit unserem Wachstum lagen wir damit erneut weit oberhalb des Wachstums der Weltwirtschaft. Und das ist gerade in diesen unsicheren Zeiten eine herausragende Leistung. Trotz Sonderbelastungen haben wir das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten auf 7 Milliarden Euro gesteigert. 65% mehr als im Vorjahr. Und das Ergebnis pro Aktie haben wir auf 7,04 Euro steigern können, nach 4,49 Euro im vergangenen Jahr. Darauf basierend schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende in der Höhe von 3 Euro vor. Das ist ein Anstieg von 11% und entspricht einer Ausschüttungsquote von 41%, also in der Mitte des von uns definierten Korridors zwischen 30% und 50%. Damit gilt erneut, ein Investment in Siemens ist sicher, verlässlich und attraktiv. Und das ist gerade in diesen Tagen eine gute, starke und nicht selbstverständliche Botschaft. Einige kurze Bemerkungen zu den einzelnen Sektoren. Ein besonders starkes Jahr verzeichneten die Sektoren Industry and Energy. Beide konnten beim Auftragseingang mit zweistelligen Raten zulegen. Der Industriesektor erhöhte seinen Gewinn um 36% auf 3,6 Milliarden Euro. Der Auftragseingang des Sektors liegt 24% über dem Vorjahr und beträgt rund 37,6 Milliarden Euro. Großen Anteil daran hatte der ICX-Auftrag der Deutschen Bahn. Es ist der größte Auftrag unserer Unternehmensgeschichte. Aber auch das äußerst starke Jahr der Divisionen Industry Automation und Drive Technologies hat am Sektorerfolg großen Anteil. Beide Divisionen konnten sowohl im Umsatz als auch im Auftragseingang in zweistelligen Raten zulegen. Sie sind außerdem sehr ertragsstark. Bezüglich der Osram AG laufen die Vorbereitungen für den Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt unverändert weiter. Der Energy-Sektor erhöhte seinen Auftragseingang ebenfalls deutlich um 15% auf 34,8 Milliarden Euro. Der erneut hohe Gewinn von 4,1 Milliarden Euro basiert insbesondere auf einem sehr guten Jahr der Division Fossil Power. Ein herausragendes Beispiel für den Sektorerfolg ist das Kraftwerksprojekt Ras Asar in Saudi-Arabien mit einem Auftragswert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Im Bereich der erneuerbaren Energien haben sich unsere Erwartungen in der Solarthermie aufgrund verschlechterter regulatorischer Rahmenbedingungen und verschobener Projekte noch nicht erfüllt. Wir haben daher im vierten Quartal eine Abschreibung von 231 Millionen Euro vorgenommen. Fortschritte bei ersten Projekten von Desertec zeigen aber, dass der Markt grundsätzlich Zukunft hat. Unser Windgeschäft hat in diesem Jahr den ersten Auftrag für einen Offshore-Windpark in China erhalten. Das ist ein Meilenstein für den Eintritt in den größten Windenergiemarkt der Welt. Und vor der deutschen Küste konnten wir allein im vergangenen Quartal zwei weitere große Offshore-Windparks im Gesamtvolumen von fast 1 Milliarde Euro buchen. 2011 hat mit Fukushima und mit den dadurch ausgelösten Grundsatzentscheidungen in Deutschland neue Weichenstellungen für die Energiewirtschaft mit sich gebracht. Als führendes Technologieunternehmen auf dem Gebiet der fossilen Stromerzeugung und erneuerbaren Energien sowie der Stromnetze und von Energieeffizienztechnologien jeder Art sehen wir uns dadurch ganz besonders gefordert. Unsere Technologiekompetenz und unser Umweltportfolio eröffnen uns ausgezeichnete Chancen. Zugleich erfordert die politisch angestrebte Änderung der Energieinfrastruktur in Deutschland ein konsequentes Monitoring und hohe Umsicht beim Umgang mit bestehenden Wertschöpfungsstrukturen und Wettbewerbskonstellationen im internationalen Kontext. Zum Healthcare-Sektor. Dort ist das Bild gemischt. Einer starken Entwicklung im Imaging-Geschäft, das eine führende Marktposition klar behauptet hat, standen anhaltende operative Herausforderungen im Diagnostikgeschäft gegenüber. Im Pionierfeld der Partikeltherapie haben wir die Konsequenzen aus der Tatsache gezogen, dass die Zeit für einen kommerziellen Breiteneinsatz dieser hochinnovativen Technologie noch nicht reif ist. Healthcare konzentriert sich mit einem Sektorprogramm unter dem Namen Agenda 2013 auf die Steigerung seiner Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit in einer ebenso chancenreichen wie auch herausfordernden Umfeld. Teil des Programms ist die punktuelle Schärfung des Sektorportfolios in der Strahlentherapie. In dieser Einheit wird es in den kommenden 2 Jahren voraussichtlich auch zu Stellenanpassungen kommen. Wir werden aber auf jeden Fall jedem Betroffenen einen Ersatzarbeitsplatz im Unternehmen anbieten können. Insgesamt beschäftigen wir in unseren fortgeführten Aktivitäten weltweit nun 360.000 Mitarbeiter. Das sind rund 24.000 mehr als im Vorjahr und allein in Deutschland ein Plus von 6.000 Arbeitsplätzen. Wie geht es 2012 nun weiter? Die Entwicklung des makroökonomischen Umfelds ist weiterhin hochvolatil und bleibt schwer einzuschätzen. In den vergangenen Monaten sind die Prognosen der Experten zunehmend zurückhaltender geworden. Aber selbst die jüngsten Daten gehen weiterhin von einem Wachstum der Weltwirtschaft von etwa plus 3% aus, also einem Wachstum etwa auf dem Vorjahresniveau. Auf dem Chart hier sehen Sie unsere Quelle, die wir immer benutzen, das ist IHS Global Insight vom Oktober dieses Jahres. Eindeutig ist, dass sich die Weltwirtschaft in 2 Geschwindigkeiten bewegt. Die Voraussagen für die etablierten Volkswirtschaften liegen bei plus 1,4% für 2012. Die Wachstumsprognosen für die Schwellenländer bei den Vierfachen, nämlich bei plus 5,6% und für die BRIC-Staaten sogar noch höher bei etwa plus 6,8%. Derzeit sehen wir bei den Kunden unserer kurzzyklischen Geschäfte bei hoher Kapazitätsauslastung erste Anzeichen für eine Atempause auf hohem Niveau und rechnen dort nach dem erfreulich steilen Aufschwung der vergangenen 1,5 Jahre realistischerweise mit einer Abflachung des Wachstums. Genauso klar ist aber auch, dass wir an der Dynamik der Schwellenländer teilhaben. Es gibt viele Orte auf der Welt, angefangen von Istanbul bis zu den Metropolen Asiens, Lateinamerikas, in denen die täglichen Nachrichten ganz und gar nicht von Krisengipfeln und Notoperationen geprägt sind, sondern von wachsendem Selbstbewusstsein, von Erfolgen und weiterer Zuversicht. Und auch an allen diesen Orten sind Siemens Kunden und ist Siemens zu Hause. Wir wachsen dort mit überdurchschnittlichen Raten. Vor diesem Hintergrund wollen wir weiterhin schneller wachsen als die Weltwirtschaft insgesamt. Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2012 ein moderates organisches Wachstum unseres Umsatzes sowie weiterhin einen Auftragseingang deutlich oberhalb des Umsatzes. Wir streben einen Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten auf dem hohen Niveau des Vorjahres an, allerdings ohne den positiven Effekt von netto 1 Milliarde Euro in Verbindung mit Areva. Zudem werden wir 2012 benutzen, um unsere Innovations- und Wachstumsbasis für die kommenden Jahre weiter zu verbreitern. Zum Beispiel durch eine erneute Ausweitung unserer Investitionen in Forschung und Entwicklung um weitere 500 Millionen Euro
oder zum Beispiel mit dem Start unseres Investitionsprogramms in Russland im Volumen von 1 Milliarde Euro über die kommenden 3 Jahre und der Verdoppelung unserer Arbeitsplätze in diesem strategischen Kernmarkt von Siemens. Unsere mittelfristige Zielsetzung kennen Sie, das Überschreiten der 100 Milliarden Euro Schwelle. Dieses Ziel haben wir fest im Visier. Der größte Anteil am Zuwachs ergibt sich aus den strategischen Plänen des Sektors Energy, nämlich rund 45%, aber auch alle anderen Sektoren sind auf Wachstumskurs. Ein stabiles Fundament für weiteres Wachstum ist unser Auftragsbestand auf Rekordniveau von 96 Milliarden Euro. Und zentrale Wachstumstreiber sind unser Umweltportfolio und das Wachstum unseres Geschäftes in den Schwellenländern. Unser Umweltportfolio zählte mit einem Umsatz von 29,9 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut zu den tragenden Säulen unseres Geschäftes. Die Nachfrage nach energieeffizienten Infrastrukturen und ressourcenschonenden Technologien ist hoch und wird vor dem Hintergrund der steigenden Weltbevölkerung weiter anhalten. Erst vor wenigen Tagen wurde der 7 milliardste Erdenbürger geboren. Technologien, die das Wachstum der Weltbevölkerung bewältigen, helfen und zugleich Umwelt- und Klimaschonen, haben ein enormes Potenzial. Siemens hat solche Technologien und wir bauen diesen Teil unseres Portfolios mit hoher Priorität weiter aus. Weiterhin starke Wachstumsimpulse erwarten wir aus den Schwellenländern. Wir haben unser Geschäft in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut und liegen in wichtigen Segmenten vor unseren Wettbewerbern. Das belegen erneut die Zahlen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Auftragseingang beispielsweise aus Asien-Pazifik stieg um 25%. Im Middle East erhöhte er sich um 31%. Und insgesamt machen wir bereits je ein Drittel unseres Umsatzes und Auftragseingangs in den Schwellenländern und beschäftigen dort mittlerweile 27% unserer weltweiten Mitarbeiter. Ein wichtiger Beitrag zur weiteren Entwicklung unseres Geschäftes in diesen Märkten sind Produkte, mit denen wir die spezifischen lokalen Bedürfnisse abdecken. Unsere sogenannten Smart-Produkte für untere und mittlere Preissegmente. Die Zahl dieser in aller Regel auch in den Schwellenländern entwickelten und gefertigten Produkte haben wir im vergangenen Jahr stark erhöht und bauen diesen Teil unseres Geschäftes gezielt weiter aus. Meine Damen und Herren, zusammengefasst, wir haben ein ausgezeichnetes Jahr hinter uns. Wir bleiben 2012 auf Wachstumskurs. Gerade in einem volatilen Umfeld ist Siemens ein Vertrauensfaktor und steht für kontinuierliches, kapitaleffizientes Wachstum. Unsere Kunden und Aktionäre haben mit Siemens eine gute Wahl getroffen und das bestätigt sich gerade in schwierigen Zeiten. Unser Portfolio, unsere Innovationskraft und unsere global ausgewogene Aufstellung sind der Schlüssel zu weiterer Dynamik über die Schwelle eines Umsatzes von 100 Milliarden Euro hinaus.
Herzlichen Dank, Herr Löscher. Wir kommen nun zu unserer Fragerunde. Ich bitte Sie um Ihre Wortmeldungen und dann warten Sie bitte, bis Ihnen das Mikrofon gereicht wird. Und ich behalte mir vor, wenn die Zeit knapp werden sollte, nachher auch Fragen zu sammeln. So, jetzt fangen wir an bei Herrn Weiß und vielleicht lassen Sie Ihre Hand noch gerade oben, dass ich mir das notieren kann. Herzlichen Dank. Herr Weiß.
Schönen guten Morgen, die Herren. Frage zum Einfluss der sich aktuell abkühlenden Konjunktur. Wo in welchen Geschäftsfeldern konkret sehen Sie heute bereits einen Einfluss der Verlangsamung von Wirtschaftswachstum bzw. der Auswirkung der Schuldenkrise? Und dann helfen Sie mir bei einer Interpretation. Wenn ich mir Ihren Dividendenvorschlag in Höhe von 3 Euro anschaue, ist meine Interpretation richtig, dass Sie sich da absichtlich mehr Spielraum lassen von möglichen Opportunitäten bei Zukäufen jetzt Gebrauch machen zu können. Dankeschön.
Herr Weiß, wir sehen insgesamt, und das zeigt ja das Jahr und das Quartal bereits und das vierte Quartal, wir sehen natürlich am ersten werden die kurzzyklischen Geschäfte betroffen sein. Und da muss man einfach davon ausgehen, dass sich auch die Wachstumsraten, wie wir sie im letzten Jahr hatten, das war letztendlich ein starker 18-monatiger Aufschwung, der wird sich normalisieren. Ob das Industrieautomatisierungsgeschäft ist, ob das zum Beispiel die Motion Control ist innerhalb der Drive Technologies. Dort werden sich die Wachstumsraten an das Umfeld, das wir nach vorne sehen, auch anpassen. Das ist unzweifelhaft. Wir sehen weiterhin ein Umfeld in Europa, das auf Wachstum ist. Ich habe die 63% genannt, beispielsweise Auftragseingangswachstum in Deutschland, also in den Kernmärkten Europas sehen wir weiterhin Wachstum. Aber natürlich müssen wir davon ausgehen, dass also der südliche Teil Europas also davon betroffen ist, von der politischen Situation und der Entwicklung, den wir dort sehen. Das ist aber für Siemens insgesamt eine Größenordnung etwa um 5%. Und wir profitieren weiter natürlich von der enorm guten und starken Aufstellung, die wir weltweit haben für unsere Geschäfte. Und für den zweiten Teil übergebe ich Herrn Käser.
Sehr gerne. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, alle zusammen hier bei der Pressekonferenz. Nun, der Dividendenvorschlag von 3 Euro bedeutet zunächst einmal eine zweistellige Anhebung gegenüber dem Niveau von 2010, das ja damals auch bereits deutlich angehoben worden ist. Wir verfolgen mit unserer Politik im Grunde zwei Ziele. Das erste Ziel ist, dass wir uns innerhalb des One Siemens Konzeptes bewegen, das wir ja im letzten Jahr auch herausgegeben haben. Und wir haben dort uns verpflichtet, dass wir zwischen 30% und 50% des Gewinnes auch ausschütten werden. In diesem Jahr werden es, so denn die Hauptversammlung zustimmt, 41% sein. Das zweite Ziel ist die Dividendenkontinuität, dass wir also nicht ungezwungen auch dann eine Dividende kürzen müssten. Und insoweit hat man natürlich beim Vorschlag über das abgelaufene Jahr immer auch das neue Jahr etwas im Blickfeld. Und deshalb halten wir den Vorschlag von 3 Euro für angemessen.
So, ich habe jetzt als nächstes Herrn Höppner und dann Herrn Niki Vorhof. Ne? Herr Höppner, dritte Reihe in der Mitte.
Guten Morgen. Ich hätte zunächst auch eine Frage in Richtung Akquisitionen. Können Sie sagen, bei dem 100-Milliarden-Ziel, welchen Anteil da organisches Wachstum hat und welchen Zukäufe und ob man da ein bisschen zurückhaltender geworden ist, nachdem Date Bearing und Solel ja auch ihre Schattenseiten hatten, sage ich mal. Die zweite Frage zu den Anpassungen bei Med. Können Sie da sagen, wie viele Stellen betroffen sind, Restrukturierungskosten und Investitionen, so ein paar Zahlen dazu liefern? Und die dritte Frage, haben Sie einen Zwischenstand für die Aufträge aus Konjunkturprogrammen, die Sie bekommen haben? Danke.
Herr Höppner, das ist, wenn Sie sich die 100 Milliarden anschauen, dann sind das Ziele, die wir natürlich, das nehme ich einmal einfach mal, was haben wir denn in der Vergangenheit erreicht? Wenn Sie sich anschauen, das Umsatzwachstum beispielsweise in den Kernbereichen, das die heutige Siemens ausmacht, zwischen 2003 und heute, so sehen wir, dass wir in diesem Zeitraum etwa 8% gewachsen sind. Und das war gesplittet etwa hälftig zwischen organisch und Akquisitionen. In den Plänen nach vorne ist natürlich also die Strategie abgebildet von Siemens, dass wir ganz klar das Wachstum auf organisches Wachstum setzen, aber das wird natürlich auch Elemente haben, dass wir Akquisitionen hier als Teil sehen. Aber der überwiegende Teil ist ganz klar auf die fokussierte Strategie, die wir seit Beginn hier fahren. Fokussierung auf organisches Wachstum und ergänzende Akquisitionen. Das Umfeld wird in die Richtung für uns sicherlich besser, weil wir uns natürlich zurückgehalten haben in den letzten Jahren von hochpreisigen Akquisitionen. Einige unserer Wettbewerber haben sie gemacht. Und wir glauben einfach, dass auch das Umfeld, was wir nach vorne sehen, hier in der Entwicklung der PE-Multiples sich in eine Richtung bewegen, dass wir hier einen klaren Blick haben von Akquisitionskandidaten und da wird sich sicherlich die eine oder andere Chance für uns ergeben. Eine haben Sie ja heute Morgen schon gesehen, das ist das ganze Bereich der Industrie-Softwareentwicklung, wo wir eine führende Position weltweit haben. Das ist zwar eine kleinere, aber Sie sehen auch die Zielrichtung dieser Akquisitionen. Das war eine technologieorientierte Akquisition, wo wir ganz bewusst uns das Thema Verbundwerkstoffe vorgenommen haben und die Bedeutung des Einsatzes von Industriesoftware dafür. Da haben wir mittlerweile mit dieser zwar kleineren Akquisition, aber eine herausragende innovative Marktstellung und das ist einfach ein Markt, wo wir nach vorne sehen werden, der massiv auf der Kundenseite und im Einsatzbereich wachsen wird und daher ist das für uns eine wichtige technologisch orientierte Ergänzungsakquisition. Im MET-Bereich haben wir quasi gesagt, dass der Impact etwa eine mittlere dreistellige Zahl ist. Da möchte ich noch dazu ergänzen, dass wir natürlich in Deutschland 3.500 offene Stellen haben. Das sind alles hochqualifizierte Arbeitnehmer und wir werden jedem dieser Arbeitnehmer auch einen Arbeitsplatz anbieten. Das ist also unzweifelhaft und wir haben ja hier exzellente Erfahrungen auch mit dem Programm. Sie kennen das unter Radovcell 2, was wir hier auch gemeinsam mit der IG Metall für Siemens geschlossen haben. Also das werden wir hier auch in dieser Art und Weise zur Anwendung bringen. Der andere Bereich, vielleicht noch eine Anmerkung zu der Labordiagnostik, also nicht nur zur Strahlentherapie, die Labordiagnostik hier, da muss man einfach davon ausgehen, dass sich das Wachstum, was wir in den letzten Quartalen gesehen haben, in ähnlicher Art und Weise weiterentwickeln wird. Wir gehen davon aus, weil das natürlich nur geändert werden kann in einer neuen Produktgerätegeneration, das dauert einige Jahre. Und zwischenzeitlich werden wir gegen dem Umfeld, in dem wir operieren, einfach Maßnahmen setzen, dass wir die Kostenpositionen verbessern und dass wir Produktivitätsmaßnahmen ergreifen. Nicht zu vergessen, das ist kein Restrukturierungsprogramm, sondern der Kernbereich des Healthcare-Geschäftes ist Marktführer mit Spitzenmargen. Aber wir gehen dort die Dinge auch konsequent an, wenn sie in Einzelteilen des Geschäftes erforderlich sind. Und das ist genau der Fokus der Mannschaft um Herrn Professor Reckwart mit der Agenda 2013. Also dieses Programm wird über die nächsten 2 Jahre laufen und ist ein fokussiertes Wettbewerbsprogramm mit der Maßnahme auch, dass zusätzlich mehr Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben wird in einem fokussierteren Portfolio.
Konjunkturprogramme, Herr Käser?
Also bezüglich der Konjunkturprogramme ist es natürlich so, dass seinerzeit in Zeiten der damaligen Finanzkrise 2008 auch sehr viel an Konjunkturprogrammen versprochen worden ist, davon aber natürlich auch nur Bruchteile wirklich gekommen sind, unter anderem natürlich deshalb, weil sich die Wirtschaft von selbst wieder erholt hat. Wir sind damals davon ausgegangen, dass wir da 10% dieser Konjunkturprogramme auch für uns verbuchen können. Dieser Marktanteil ist nach unseren Informationen auch erreicht worden. Aber freilich ist die bloße Anzahl der seinerzeit auch veröffentlichten Konjunkturprogramme doch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Herr Nikiforo, zweite Reihe. Und danach Chris Bryant.
Herr Löscher. Nikiforov, Independent Newspaper Moskau. Sie haben über Schwellenländer und Russland gesprochen und für mich ist interessant, wie schätzen Sie eigentlich die Rolle der Schwellenländer in der Ankurbelung der Weltwirtschaft und in diesem Zusammenhang, wie schätzen Sie das Investmentklima in Russland ein?
Also Siemens hat ja quasi hier, sage einmal selbstbewusst, eine einzigartige Stellung. Wenn man bedenkt, dass wir ja seit 1853 in Russland zu Hause sind, dass einer der Siemens-Brüder Siemens als den wichtigen Heimatmarkt definiert hat. Also wir sind dort seit über mehr als 100 Jahren zu Hause. Wir glauben fest an die Wachstumspotenziale und auch speziell an das Modernisierungsprogramm und den Infrastrukturinvestitionen, die in Russland stattfinden. Da haben wir ja alleine im Bereich der Züge mit der RGD schon herausragende Beispiele, auch das ganze Thema Energie und Ausbau der ganzen Energieeffizienzprogramme, der Übertragungen, aber auch natürlich im fossilen Bereich. Das sind alles wichtige Wachstumsmärkte für uns. Ich bin absolut positiv über das Investmentklima, was wir in Russland vorfinden. Und es gibt keinen stärkeren Ausdruck eines Unternehmens, dass es sich vornimmt, das größte Investitionsprogramm in der Geschichte Russlands jetzt aufzusetzen. Das ist diese 1 Milliarde, die ich erwähnt habe und die dazu führen wird, dass wir in den nächsten Jahren hier auch unsere Arbeitsplätze in Russland verdoppeln werden. Also das ist ein wichtiger Markt innerhalb der Schwellenländer für Siemens. Da haben wir nicht nur eine große Zukunft noch vor uns und wir bauen jetzt ganz bewusst auch die Partnerschaften aus. Wir verstärken unsere Lokalisierungsinitiativen, wir bauen dort Engineering Centers auf. Wir haben auch in Skolkovo beispielsweise jetzt uns als erstes nicht-russisches Unternehmen entschieden, dort eine Forschung und Entwicklungsprogramm aufzusetzen. Also das hat viele, viele Einzelkomponenten, das einfach zeigt, wie zuversichtlich Siemens ist, über das, nicht nur über das heutige Klima, sondern auch über, das, über die zukünftige Entwicklung Russlands. Und da will Siemens ein vertrauensvoller, langfristiger Partner bleiben.
So, Chris Bryant. Chris Bryant. Danach Herr Lacour in der vierten Reihe. Chris Bryant.
Ich hätte drei Fragen. Also erste Frage, also die Umsätze werden nächstes Jahr wachsen, die Rendite aber nicht. Können Sie uns ein bisschen mehr erläutern, warum nicht? Zweite Frage wäre, also mit Blick auf Südeuropa, Sie haben schon gesagt, es ist nur 5%. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Sie planen für mögliche Schwankungen dort, vielleicht für einen Austritt von Griechenland aus den Eurozonen. Mit Blick auf Ihre Kunden, Ihre Lieferanten, Ihre Banken, Hedging-Strategie, Währung und so weiter und so fort. Welche Planänderungen treiben Sie jetzt fort? Dritte Frage wäre dann, eine Verlangsamung der Konjunktur generell in den kommenden Jahren ist erwartet. Vielleicht nicht so deutlich in den Schwellenländern. Trotzdem haben Sie erwähnt, dass die Smart-Produkte, also die Produkte für Kunden mit vielleicht wenig Geld, sind von großer Bedeutung. Langfristig gesehen kann die deutsche Industrie erfolgreich bleiben, wenn die nur auf Premium-Segment sich einsetzen, oder muss die deutsche Industrie mehr und mehr also billige Produkte entwickeln? Danke.
Ja, also die Antwort ist ganz klar. Sie müssen in Ihren angestammten Produkten und Produktlinien beides machen. Sie müssen auf der einen Seite Innovationsführer bleiben. Das ist also die Grundbasis. Und das zeichnet sich auch in unserem Programm für 2012 ab. Wir haben dort in unseren Planungen auch ganz klar, dass wir nicht nur dieses Jahr die Forschung und Entwicklung ausgebaut haben, sondern in der gleichen Größenordnung auch für nächstes Jahr unsere Forschung und Entwicklung ausbauen werden. Das heißt, klare Zielsetzung, die Innovationskraft von Siemens weiter zu stärken. Aber sie müssen auch relevant bleiben in diesen Märkten für einen breiteren Markt. Und aus diesem Grund sind beide Initiativen parallel für uns enorm wichtig. Wir sind natürlich in den hochpreisigen und hochqualitativen Marktsegmenten, das in diesen Ländern letztendlich Nischenmärkte sind, herausragend vertreten. Und wir wollen und müssen das parallel auch in die mittleren Preissegmente über alle unsere Produkte und Produktlinien hinweg verbreitern. Da haben wir schon herausragende Beispiele. Das Gesundheitsgeschäft macht das seit vielen, vielen Jahren. Auch die Industrieautomatisierung hat aus China heraus beispielsweise eine herausragende Stellung bereits in diesen Märkten. Und daher ist diese Initiative auch eine fokussierte Initiative, dass wir weiterhin Ingenieurkapazitäten, dass wir Fertigungskapazitäten, dass wir Entwicklungskapazitäten für diese Produkte in diesen Ländern ausbauen und dann über diese Länder hinaus sozusagen auch regionale Marktsegmente für uns erschließen. Also ähnliche Produktanforderungen gibt es nicht nur in den Schwellenländern, sondern es gibt es auch in den hochentwickelten Märkten. Siemens möchte auf breiter Basis ein Kundenangebot besitzen, das einmal Siemens, immer Siemens bedeutet für viele unserer Kunden und dass er nicht also für irgendwelche Produkte auch zwischenzeitlich zu anderen Wettbewerbern wechseln möchte. Das ist eine umfassende Strategie. Die machen wir erfolgreich, die werden wir jetzt auch in 2012 weiter ausbauen. Und aus diesem Grunde sehen Sie dort auch, dass wir die Vertriebsaktivitäten auch weiterhin ausbauen werden. Das ist in der Größenordnung von rund 700.000 Euro. Also insgesamt Forschung etwa 0,4, 0,5, also fast 1 Milliarde werden wir in 2012 oder planen wir hier auch zusätzlich auszugeben. Und das zeigt auf der einen Seite eine Verlangsamung des Umfeldes und eine Abflachung, beibehaltende Volatilität, aber trotz alledem Siemens auf Wachstum setzend und nachhaltig das weiterzuentwickeln.
Ja, ich darf dann vielleicht weitermachen mit der Frage, warum, wie kann es denn sein, dass wenn die Umsätze wachsen, dass das Ergebnis und die Erträge operativ nicht weiter wachsen? Das hat natürlich zunächst einmal den Grund, dass wir von einem moderaten Umsatzwachstum ausgehen. Das muss man sich immer vor Augen halten. Natürlich hat man im Markt immer wieder auch mit Widrigkeiten zu kämpfen. Wir werden auch im nächsten Jahr mit einem zwar etwas milderen, aber immerhin noch deutlichen Preisverfall in unseren Märkten zu kämpfen haben. Die Märkte sind sehr kompetitiv. Wir gehen davon aus, dass dieser Preisverfall zwischen 2,5 und 2,8% vom Umsatz liegen wird. Wir werden weiterhin unser Unternehmen so ausrichten, dass die mittelfristigen Wachstumszielsetzungen, die ja auch erläutert worden sind, unterstützt werden. Das wird dazu führen, dass wir auch in 2012 etwa 1 bis 1,3 Milliarden Euro investieren werden in die regionale Applikation von Produkten und in den Vertriebszugang, natürlich auch in F&E. Und wir planen weiterhin, dass wir bis zu 400 Millionen, 300 bis 500 Millionen mehr an Sachanlageinvestitionen ausgeben für Investitionen, wie zum Beispiel, Herr Löscher ja sagte, in Russland und anderen hoffnungsvollen Märkten. Und das alles führt dazu, dass wir in unserer Vorhersage, in unserer Prognose für 2010 unter den gegebenen Konjunkturbedingungen von einem Gleichbleiben des operativen Ertrages von 2011 ausgehen. Das vielleicht dazu, dann sagten Sie ja nochmal, die ganze Welt ist im Aufruhr mit der Schuldenkrise und alles Mögliche. Wie stellen wir uns darauf ein? Nun, meine Damen und Herren, es wäre reichlich spät, wenn sich Unternehmen jetzt darauf einstellen, weil wir ja mitten in diesen Turbulenzen sind. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir bereits in 2007 deutliche Umschichtungen in unserem Pensionsfonds gemacht haben, von Government Bonds in Corporate Bonds, und damit ganz erheblich dieses Exposure reduziert haben. Wir hatten weiterhin dann im letzten Jahr eine Banklizenz beantragt, nicht weil wir den Banken nicht trauen, überhaupt nicht, sondern weil wir erkennen konnten, dass sich die Banken auf regulatorische Umgebungsbedingungen einstellen müssen, die Eigenkapitalkraft stärken müssen. Und das führt zwangsläufig dazu, dass man natürlich auch in der Vergabe neuer Kredite die Situation neu bewerten muss. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir unseren Kunden Infrastrukturaufträge beliefern können. Das führt auch dazu, dass Finanzierungen und Unterstützungen zeitnah notwendig sind. Das sind aus unserer Sicht ganz wesentliche Elemente gewesen, sich auf diese Turbulenzen einzustellen. Und ich möchte schon noch mal deutlich machen, dass aus meiner persönlichen Sicht zumindest die heutige Finanzkrise, wenn Sie das so sagen wollen, nicht von den Banken verursacht worden ist, sondern von den Regierungen, die über Jahre hinweg über ihre Verhältnisse gelebt haben, und das heutige Unvermögen derer, das zu lösen. Und deshalb muss man, glaube ich, auch immer wieder in der öffentlichen Debatte fair sein, wenn man darüber spricht, welche Rolle die Banken in diesem Umfeld spielen. Das Ausleihen von Geld an Regierungen ist das langweiligste Bankgeschäft der Welt. Und das bringt jetzt viele dieser Institute an den Rand der operativen Flexibilität. Und das kann ein Unternehmen wie wir natürlich auch nicht einfach so hinnehmen, und deshalb haben wir uns entschlossen, doch in weiten Teilen selbst auch Bankgeschäfte für die Absatzfinanzierung unserer Produkte und Lösungen anzustreben. Und damit sind wir, glaube ich, auch ganz gut gefahren. Herr Löscher hat schon darüber gesprochen, über das globale Programm. Natürlich muss man um Märkte zu stärken, um vielversprechende Märkte auch zu adressieren, den lokalen Bedarf abdecken. Und dieser lokale Bedarf wird abgedeckt, indem man auch lokale Wertschöpfung dort macht. Und das haben wir vor mit dem Ausbau unserer F&D und Sales- und Marketingkosten auch in 2012.
Dankeschön. Jetzt Herr Lacour und danach Herr Stahl. Herr Lacour, ja?
Ja, zum Energiebereich. Sie müssten also laut Bericht an dem Konsortium GDF Suez so Windparkanlagen liefern, falls GDF Suez in Frankreich einen Auftrag bekommt. Können Sie das bestätigen? Und generell zu französischen Partnern, also es ist schiefgegangen mit Areva, eine gute Lösung ist mit SIS gefunden worden, mit Atos meine ich jetzt. Was hoffen Sie sich jetzt für die Zukunft, was Partnerschaften mit großfranzösischen Akteuren angeht? Frankreich als Nachbarland, was streben Sie an? Andere Frage, letztes Jahr haben Sie angekündigt, also insgesamt sollte über 300 Millionen Prämie fürs Personal gezahlt werden. Dieses Jahr vermisse ich eine solche Ankündigungen. Also können Sie uns vielleicht dazu etwas sagen? Und nachdem schließlich Dividende gezahlt wird und die kleine Akquisition finanziert wird, wie viel bleibt dann in die Kasse, also das Cash-Bestand übrig? Und können Sie das bewerten, Herr Käser? Die Kritiken sind oft, also Kritiken, Analysten schätzen, dass Siemens so ein Luxusproblem hat, so viel Cash, und bleibt drauf sitzen. Ja. Danke.
Herr Lacour, dann fange ich einmal mit der Prämie an. Diese 300 Millionen, die Sie ansprachen, das war ja eine einmalige Prämie, auch einmalig in der Geschichte von Siemens. Und die haben wir ganz bewusst unseren Mitarbeitern ausbezahlt als Dank für die herausragende Leistung, wie man über mehrere Jahre hinweg durch die Krise gemeistert haben. Parallel dazu haben wir aber auch die Mitarbeiterprogramme hinsichtlich Aktienprogramme, Mitarbeiteraktien massiv ausgebaut. Das machen wir auch für 2011. Das heißt, der Mitarbeiter profitiert nicht nur durch das Lohn und seinen Entgelt, sondern auch durch den Ausbau der Mitarbeiteraktienprogramme, die wir auch für 2011 weiterhin ausgebaut haben. Das ist auch ein wichtiges Element. Und wir sind stolz darauf, dass mittlerweile jeder dritte Arbeitnehmer bei Siemens auch Aktionär ist. Und die 11-prozentige Dividendenerhöhung ist daher auch also ein Signal an die Mitarbeiter als Aktionär. Und dass wir das breiteste Mitarbeiteraktienprogramm haben, weltweit, darauf sind wir ebenso stolz. Also das sind alles Elemente, die darauf zeigen. Frankreich ist für uns ein wichtiger Markt. Und wie Sie richtigerweise sagen, in einzelnen Projekten, ich möchte auf einzelne Projekte hier nicht eingehen, aber in Einzelfall machen Sie das alleine. Wir haben vielfältige Partnerschaften. Sie haben eine davon erwähnt, SysAtos unter der Führung von Thierry Breton. Wir haben also viele, viele vertrauensvolle Partnerschaften in Frankreich. Das ist ein Markt, der für uns wichtig ist. Und auch dort wollen wir gemeinsam mit Partnern einzelne Geschäfte oder andere auch, wenn es erforderlich ist, durch unsere Aufstellung, die wir dort schon haben, weiterentwickeln.
Herr Käser. Vielleicht zum, Sie sagen es ja selbst schon, zum Luxusproblem. Ich meine, natürlich sind 12,5 Milliarden Liquidität eine beruhigende Ausgangslage, speziell in den Zeiten wie diesen. Und uns ist natürlich bewusst, dass auch die Finanzanalysten hier eine ganze Menge von Vorschlägen haben, wie das Geld anderweitig verwendet werden kann. Das haben übrigens auch unsere Divisionschefs jeden Tag aufs Neue. Auch da müssen wir uns immer wieder großartiger Ideen erwehren, die sich nicht rechnen. Aber jetzt ernsthaft, schauen Sie, wenn ein Unternehmen 73 Milliarden Kosten Umsatz hat und 67 Milliarden und 7 Milliarden Gewinn, dann hat es 67 Milliarden Kosten. Das sind dann also 12,5 Milliarden nur in 2 Monaten Liquiditätsbedarf. Das muss man auch mal so sehen. Ja, 2 Monate Liquiditätsbedarf im Unternehmen. Und wir wissen, dass wir unter normalen Bedingungen hier eine deutliche Überschussliquidität haben. Wir haben uns ja, wie Sie auch sicher wissen, uns verpflichtet, in unserem System One Siemens eine bestimmte Nettoverschuldung zu EBITDA zu realisieren im eingeschwungenen Zustand. Aber ich sage ganz ehrlich, das, was wir heute erleben, ist kein eingeschwungener Zustand, weil wir den Boden als solchen noch nicht erkennen. Und deshalb werden wir auch weiterhin sehr vorsichtig sein und uns zu jedem Zeitpunkt eine strategische und operative Flexibilität für das Unternehmen erhalten.
So, jetzt Herr Stahl und dann Herr Flämig. Das machen wir vielleicht mit dem Mikrofon 2, dritte Reihe, Mittelblock. Herr Stahl.
Guten Morgen, Herr Löschern. Auch an Sie die Frage, welche Sorgen bereitet Ihnen die europäische Schuldenkrise, insbesondere Italien? Schwingt da auch ein bisschen Wut mit als Unternehmer? Und daran anknüpfend die Frage, wie wichtig ist der Euro für Siemens? Könnten Sie auch mit einem Nordeuro leben, wie das Hans-Olaf Henkel ins Gespräch gebracht hat? Dankeschön.
Also Herr Käser hat das ja schon ausgeführt. Wir reden ja nicht über eine Euro-Krise, sondern über eine Schuldenkrise. Der Euro ist extrem wichtig für die europäische Industrie. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ja quasi seit Beginn des Euro-Raumes 9 Millionen Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das ist ein wichtiger Heimatmarkt. Das ist eine wichtige Basis für uns, auch für die deutsche Industrie. Die Exportstärke letztendlich wird auch dadurch getrieben, dass wir einen großen Heimatmarkt haben. Natürlich haben wir innovative Produkte. Also ich kann nur davor warnen, dass man da mit irgendwelchen Szenarien in die Welt geht. Man kann ja auch ohne oder nur in Teilen und in einer anderen Konstellation leben. Wir haben in keinster Weise ein Szenario in diese Richtung. Wir finden es als ganz wichtig und wir sind auch, ich sage mal ganz bewusst, auch dankbar an die Politik, dass es hier auch von der politischen Seite ein ganz klares Commitment zum Euro gibt. Und daher habe ich höchste Zuversicht und hohes Vertrauen, dass das am Ende des Tages auch zu einer Stärkung Europas führen wird. Schuldenkrise und Haushalte ist ein Thema, aber am Ende des Tages ist, wie stärkt man in Europa die Wettbewerbskraft und die Wettbewerbsstärke. Also es muss zukunftsgerichtete Programme geben und die Industrie wird hier seinen Teil leisten. Ich habe ja erzählt, wir haben 24.000 Arbeitsplätze geschaffen. Wir investieren in Europa, wir schaffen Arbeitsplätze und wir leisten unseren Teil.
Herr Flämig, danach dann Herr Voss in der fünften Reihe dort drüben. Herr Flämig, bitte.
Ich habe drei Fragen insgesamt. Erstens zum Auftraggeber öffentliche Hand, dann zweitens zum Thema Wachstum und drittens zum Aktienkurs. Zum Auftraggeber öffentliche Hand. Die Agenda 2013 in der Medizintechnik ist ja auch entscheidend dadurch getrieben, dass die öffentliche Hand da sehr zurückhaltend ist. Da komme ich jetzt nochmal auf die Schuldenkrise zurück. Die Zurückhaltung der öffentlichen Hand wird sich ja nicht auf Südeuropa beschränken, sondern wird wahrscheinlich ein weltweites Phänomen sein. Welcher Ihrer Sektoren und Divisionen sehen Sie denn da besonders getroffen und spüren Sie da schon irgendwelche Anzeichen für diese Zurückhaltung auf weltweiter Basis? Zweite Frage zum Wachstum. Sie vergleichen sich ja mit dem Wachstum der Wettbewerber. Das Wachstum von Siemens ist da erheblich zurückgeblieben in den letzten vier Quartalen, plus 6,6%. Die Wettbewerber haben knapp 10%. Welche sind da die Ursachen? Und wenn Sie Akquisitionen als wesentliche Ursache sehen, beziehungsweise ausbleibende Akquisitionen bei Siemens, haben Sie da eine bereinigte Zahl? Also kann man irgendwie vergleichen, was auf organischer Basis passiert ist? Ja. Und die dritte Frage zum Aktienkurs. Man soll Aktienkursentwicklung ja nicht überbewerten und man kann da viel Datenzauber machen, wenn man unterschiedliche Aufsatzpunkte nimmt. Aber wenn ich ab Mitte 2007 unterschiedliche Aufsatzpunkte nehme, dann ist Siemens mal ein bisschen über dem DAX, mal ein bisschen unter dem DAX, das gleiche Geld im Verhältnis zum Wettbewerber. Und im Wesentlichen gibt es keinen großen Unterschied zu der Entwicklung von Anfang 2000 bis Mitte 2007. Welches ist denn Ihre Analyse, dass der Aktienmarkt Siemens so sieht, wie er das tut? Und was müsste Siemens verbessern, um dort draußen besser anzukommen? Also ist das mehr eine operative Geschichte, dass es operative Verbesserungen geben muss? Es kann ja auch sein, dass es eine Darstellungsfrage ist. Da würde mich Ihre Analyse interessieren. Danke.
Ich fange mal an mit den Vergleichen. Also in unseren Cockpits sind zu Recht darauf hingewiesen, dass quasi 9,9% versus den 6,6%, das ist in der Tat, sind das Akquisitionen, wenn man das, Wettbewerber haben teilweise sicherlich keine billigen Akquisitionen getan. Wenn man das vergleichbar macht, also diese Underlying, dann sind wir etwa gleich auf mit unseren Wettbewerbern. Also es sind wirklich M&A-Effekte, die jetzt also quasi kurzfristig durchschlagen.
Zum Aktienkurs, Herr Flämig, die Frage ist eine sehr gute, die Antwort eine sehr schwierige, weil es natürlich auch immer nicht ideal ist, wenn diejenigen, die betroffen sind, selbst die guten Ratschläge geben, was die Käufer von Aktien am besten tun sollten. Insoweit, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass die heutigen Verhältnisse in den Equity-Märkten eher von Wahrnehmungen der Zukunft geprägt sind und sich weniger an der substanziellen Ertragskraft vieler Unternehmen richten. Equity-Märkte sind sehr oft der Gegenwart voraus in der Antizipierung. Im Übrigen gibt es ja auch, speziell wenn wir den regionalen Unterschied betrachten, Anleger, die in Nordamerika, in UK sind, in Asien. Man muss hier feststellen, dass diese Anleger in weiten Teilen im Augenblick nicht bereit sind, aus Risikogesichtspunkten in Europa weiter zu investieren. Das zeigt sich im Übrigen auch sehr gut an unserer Aktie. Wenn Sie sich noch mal erinnern, Ende Juli mit der Bekanntgabe des dritten Quartals war die Aktie so etwa bei 92, 93, als über 90. Sechs Wochen später, als alle aus dem Urlaub zurückkamen, war ohne Company News die Aktie bei etwas unter 70. trotz Bestätigung der Zielsetzungen für 2011. Ja, dann erkennen Sie schon, dass oft auch natürlich Dynamiken im Markt entstehen können aufgrund Dritter, die mit dem Unternehmen gar nichts zu tun haben. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns eben mit unseren Wettbewerbern vergleichen und weniger mit geopolitischen Einschätzungen von Assetklassen und Assetmanagern. Und wenn Sie das betrachten, dann sind wir mit unseren Top 5 Wettbewerbern, also in der Gruppe von 6, sind wir im Geschäftsjahr als Nummer 3 aus dem Rennen gegangen. Ganz knapp hinter 2 Pure Plays, die in weiten Teilen im frühzyklischen Geschäft engagiert sind, was ja zumindest in den letzten beiden Quartalen noch sehr gebrummt hat, also Industrieautomatisierung und so weiter und so fort. Insoweit haben wir uns, wenn Sie so wollen, gegenüber den Wettbewerbern gut geschlagen und wir sind ja im Wettbewerb mit den besten Unternehmen der Welt. Es gibt immer wieder Ausreißer in dieser Betrachtung, wenn Sie das mit diesen 6 Firmen betrachten, die dann aufgrund eben von größeren Restrukturierungen oder Übernahmefantasien oder Ähnlichen dann überperformen oder eventuell, weil sie größere finanzielle Engagements noch nicht aufgelöst haben, deutlich schlechter performen. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, und so ist es auch unser Ziel, dass wir uns an One Siemens orientieren. Das ist die Zielsetzung, das ist unser Operating Model. Zweitens müssen wir natürlich auch, das muss man zugeben, Dinge noch lösen, die wir bisher noch nicht so gut gelöst haben. Auch die gibt es, da muss man gar nicht lange drum herum reden. Und ich glaube, mit der Betonung der Dividendenausschüttung, der Rendite des eingesetzten Kapitales, sind wir auf einem guten Wege. Wenn Sie heute halbwegs sichere Regierungsanleihen vergleichen für 10 Jahre, dann sind Sie da bei 1,7%. Und bei Siemens können Sie heute über 3% haben. Und da, glaube ich, lohnt es sich schon nochmal auch darüber nachzudenken.
Die öffentliche Hand, das ist, Herr Fleming, Sie haben natürlich erwähnt, dass das Gesundheitsgeschäft davon betroffen ist. Das ist keine Frage. Die öffentlichen Ausgaben für Gesundheit, speziell in Europa, sprudeln nicht im Überfluss. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sozusagen die Dynamik des Gesundheitsgeschäftes sich verändert, dass wir auch ganz bewusst jetzt die Emerging Markets im Blick haben. Und es ist auch kein Zufall, dass mittlerweile der chinesische Markt der zweitwichtigste Markt im Gesundheitssektor für uns selbst ist. Also das ist eine Anpassung, dass wir uns auch auf die unterschiedlichen Wachstumsdynamiken der Geschäfte einstellen. Viel wurde geschrieben über den neuen Sektor und die Abhängigkeit der öffentlichen Hand. Ich möchte das gerne mit Zahlen hinterlegen. Wir haben immer gesagt, dass der Sektor einen Markt sich vornimmt in der Größenordnung von 300 Milliarden Euro. Davon ist ein Drittel öffentlich und 2 Drittel privat. Und dass wir in dieser auch nicht einfachen Situation der letzten Jahre bewiesen haben, dass wir die Wachstumsstärke gezeigt haben im Auftragseingang, im Auftragsbestand, im Umsatz, zeigt einfach, dass die Breite der Aufstellung von Siemens einer der ganz, ganz wichtigen Vorteile für uns ist und dass wir die auch für uns weiterhin nutzen werden.
So, es geht weiter mit Herrn Voss und anschließend Frau Meier in der Mitte.
Ja, ich habe auch 3 Fragen. Und zwar ist der Auftragseingang ja nun im 4. Quartal nicht mehr gewachsen von seinem Rekordniveau, sogar in einer Division leicht rückläufig. Ich wüsste gerne mal, ob das sich seit Ende September verstärkt hat, also ob diese Tendenz weiterhin zu beobachten ist oder sogar sich verschärft hat. Und damit einhergehend, wie lange Sie eigentlich jetzt diese Vollauslastung Ihrer Werke dann noch fahren können. Also fangen Sie schon an, beispielsweise Zeitarbeiter zurückzufahren oder gibt es da schon Pläne, irgendwas anzupassen? Und dann wüsste ich gerne noch in der Renewable-Sparte, also nach dieser Abschreibung Thermie erneut, dürfte der Buchwert ja nur nahe Null sein. Die heißt aber jetzt immer noch Solar und Hydro, diese Division. Was ist denn jetzt dann Solar in Zukunft? Oder gibt es da neue Pläne? Hat das was mit den strategischen Plänen der Energiesparte zu tun? Danke.
Dann fangen wir mal mit den Erneuerbaren an. Das ist, Sie haben ja mitbekommen, dass wir gerade einen neuen CEO für diese Division ernannt haben. Sie sehen auch die Erfahrung, die er hat. Das Erfahrungsprofil, was wir dort einfach sehen, ist also, glaube ich, auf Herrn Fleming zurückkommen. Das ist ein klassischer Bereich. Die erneuerbaren Energien heute haben nur Märkte dort, wo sie gefördert werden. Und ob das EEG in Deutschland ist, das zurückgefahren wird, ob das sozusagen die Zurückführung des massiven Ausbausprogramms in Spanien ist für Solar, ob das erneuerbare die erneuerbaren Subventionen sind in den USA, die letztendlich nur bis Ende 2012 gesichert sind, bis heute, und danach wird man sehen, wie sie sich weiterentwickeln werden. Das sind alles, das ist zurzeit ein Marktumfeld, das einfach auch in diese Richtung eine bestimmte Unsicherheit hat. Das ist aber ohne Frage, dass das langfristig ein Zukunftsmarkt ist. Wir sehen aus diesem Grunde auch, dass das Verhältnis CSP zu Photovoltaik in der Kostenposition sich dramatisch verschoben hat. Also der neue Chef hat sicherlich den Anspruch an sich selbst, dass er dem Vorstand der Siemens AG eine umfassende Strategie vorlegen wird, und das wird er tun. Und dann werden wir uns intensiv mit ihm auch gemeinsam unterhalten.
Herr Käser zur Auftragsentwicklung.
Dankeschön. Vielleicht darf ich noch nachtragen. In der Solaric, der Buchwert ist natürlich nicht null. Wir haben große Teile des Goodwills und einige sogenannte Intangibles abgeschrieben. Aber der Buchwert ist ja auch durch real existente Vermögensgegenstände natürlich noch vorhanden. Im Übrigen auch noch ein Teil der Intangibles mit etwa 80 Millionen. Also wir stufen dieses Geschäft jetzt nicht als wertlos ein, sondern haben einfach die Korrektur, die ja im Übrigen auch wegen regulatorischer Einflüsse notwendig war, gemacht. Bezüglich der Frage, Herr Voss, ob wir denn jetzt schon in der Fabrik Kurzarbeit oder Ähnliches nachdenken. Ich meine, die Fabrikauslastung bezieht sich auf den Umsatz, weniger auf den Auftragseingang. Und der Auftragseingang ist auf einem sehr hohen Niveau stabil geblieben. Und wenn wir auch nochmal betrachten, wo denn genau die Auftragseingänge waren, die etwas unter der Hochdynamik von 2010 zurückgeblieben sind, dann ist es in weiten Teilen in Geschäften, die eine sehr langfristige Betonung auch des Auftragsverhaltens letztlich haben. Insoweit sind wir da nicht besorgt. Was die Auslastung der Fabriken im Oktober angeht, so war diese gerade zum Beispiel bei Geschäften wie Produktgeschäften, wie der Industrieautomatisierung oder den Motoren erfreulich. Und es gibt auch im Augenblick keinen Grund, hier über sogenannte Plan Bs kurzfristig nachzudenken. Alles andere, wie gesagt, werden wir nehmen, wie es kommt, wie unsere Kunden weiterhin bestellen.
So, dann kommen wir zu Frau Meier in der Mitte und anschließend zu Herrn Nodi.
Ja, vielen Dank. Ich hätte auch noch drei Fragen. Zum einen, Herr Löscher, Sie haben gesagt, Sie haben den größten Auftrag der Firmengeschichte in Russland bekommen. Trotzdem gab es ein Minus im vierten Quartal bei den Aufträgen von 2%. Heißt es, dass es anderswo dann noch stärker gesunken ist, oder wie erklärt sich das? Dann noch eine Frage zu Nokia Siemens Networks. Da gab es im Juli ja die Aussage, Fragen nach einer als wir gefragt haben, gibt es da eine Kapitalspritze, haben Sie gesagt, Herr Käser, es ist verfrüht. Erst muss mal ein Konzept vorgelegt werden. Jetzt haben wir eine Kapitalspritze bekommen. An ein Konzept kann ich mich immer noch nicht erinnern. Vielleicht können Sie mal sagen, wie weit Sie da schon sind und wie es da weitergeht. Und zum Thema Solel würde mich noch interessieren, die Belastung in diesem Geschäftsjahr inklusive der operativen Verluste. Und vielleicht können Sie auch mal sagen, was denn akkumuliert an Verlusten seit dem Kauf angefallen sind. Und zum Thema Solarstrategie, Herr Löscher, Sie hatten gesagt, der neue Chef der Sparte soll eine neue Strategie entwickeln. Inwieweit haben Sie denn eine Vorstellung, was sind denn die Vorgaben, die Sie ihm da vielleicht schon mitgegeben haben? Danke.
Frau Meier, zuerst zu Russland. Russland ist ein ganz einfaches Thema. Wir haben ja quasi, wenn Sie sich erinnern, Siemens baut die Sochi-Züge, das heißt die Züge, die letztendlich für die Olympischen Winterspiele 2014, das waren damals also 54 Einheiten, wir haben dann einen Nachfolgeauftrag gewonnen in der Größenordnung von 1200 Zügen, der wird aber nicht konsolidiert. Das ist quasi ein nicht konsolidierter Auftrag, und daher spiegelt sich im Auftragseingang nur sozusagen die Komponentenzulieferung des Auftrages im Auftragseingang wieder. Das ist die ganz einfache Begründung dafür. Ich habe den neuen Chef, oder wir haben ihm grundsätzlich keine Vorgaben gemacht. Das ist ein interessantes Marktfeld für uns. Das hat seine kurzfristigen Herausforderungen, aber seine langfristigen Chancen. Und das kann ja für uns durchaus auch ein Chancenpotenzial sein. Und er soll sich einbringen und hat letztendlich den Anspruch an sich selbst, dass er, ich habe gesagt, eine umfassende Strategie sollte er vorlegen. Und das umfasst alle seine Verantwortungsbereiche. Das ist ja auch verantwortlich für das Hydrogeschäft, für das Solargeschäft insgesamt. Und
da bin ich überzeugt, er wird uns ein entsprechendes Wachstumskonzept vorlegen und dann werden wir das mit Ihnen gemeinsam besprechen.
Herr Gräser.
So, ich darf vielleicht nochmal nachtragen. In Russland hatten wir im Q4 ein Wachstum von 78% in den Auftragseingängen. Also das ist durchaus auch erfreulich in den Zahlen. Zu NSN ist es so, dass wir ja die Eigenkapitalzuführung im letzten Quartal gemacht haben, über 1 Milliarde insgesamt. Wir hatten bei der Gelegenheit auch zwischen den Anteilseignern vereinbart, dass wir eine Reihe von weiteren Dingen gemeinsam beschließen. Dazu gehörte unter anderem das Einsetzen eines Vollzeit-Aufsichtsratsvorsitzenden, der sich um die NSN bezüglich der Umsetzung, der Erarbeitung und der Umsetzung der neuen Konzepte kümmert und unterstützt. Das ist, wie Sie wissen, passiert mit Herrn Jesper Ofersen, der auch sehr erfahren ist in diesen Angelegenheiten. NSN hat sich auch deutlich fokussiert in Richtung Mobile Broadband und Mobile Broadband Service als die Zukunftstechnologie. Und dort gibt es ja auch eine Reihe von erfreulichen Fortschritten in den Technologien, wenn Sie nur daran denken, wie viele Aufträge welcher Hersteller in der 4. Generation von LTE gewonnen hat, dann finden Sie NSN ganz vorne mit dabei. Tatsächlich ist es aber auch so, dass NSN den dritten Teil der Aufgabe, die wir auch gemeinsam vereinbart haben, zwischen den Anteilseignern, nämlich ganz genau aufzuzeigen, wie man denn jetzt in diese Fokussierung kommt, welche Maßnahmen notwendig sind, auch in der Fokussierung und wie sich das auf einzelne Ressourcen und Standorte auswirkt, das ist in Arbeit. Und sobald es hier auch entsprechende Vereinbarungen gibt, werden wir die natürlich auch zeitnah kommunizieren mit den Arbeitnehmervertretern, mit der Öffentlichkeit und vorher natürlich auch zwischen den Anteilseignern. Sie haben ja auch gesehen in der Prognose 2012, dort haben wir ausdrücklich vermerkt, dass es im Rahmen dieses Programmes, das im Einzelnen, wie gesagt, noch zu beschreiben ist, auch zu doch materiellen Einflüssen auf die P&L des Hauses kommen kann. Wenn zum Beispiel eben transformatorische Maßnahmen gebucht werden müssen, aber der Payback, also der wirtschaftliche Nutzen daraus, erst zu einem späteren Zeitpunkt sich ergibt. Dann war noch die Frage, glaube ich, bei Solar mit den Verlusten. Also ich meine, das Geschäft hat sich leider gesamtwirtschaftlich verändert, bevor es überhaupt begonnen hat. Das muss man einfach so anerkennen. Sie wissen, dass vielfach auch in den Ländern, die seinerzeit große Pläne mit Solar hatten, man sich im Augenblick mit anderen Dingen befassen muss. Denken Sie nur an zum Beispiel Italien oder Spanien oder auch andere in der Region. Deshalb ist es zu großen Umsätzen eigentlich nie gekommen. Also die Umsätze sind etwa 20 Millionen für das Jahr und der Verlust ist natürlich mit den Abschreibungen, die wir jetzt vorsorglich getätigt haben, doch deutlich über 300 Millionen in 2011. Wir gehen davon aus, dass sich das in 2012 deutlich verändert, unter anderem auch, wenn wir eine neue Strategie präsentieren und die dann umsetzen. Ich glaube auch, dass bei der Solaric man jetzt nicht zu früh zu viel erreichen sollen muss. Der Markt entwickelt sich. Und das war auch einer der Gründe, warum wir und Herr Süß und der Vorstand des Hauses geteilt hat zwischen Wind als erneuerbare Energie und Hydro und Solarik. Der Wind ist heute in einem Stadium, in dem es in den industriellen Bereich des Geschäftes geht, wo Konsolidierungen erfolgen, wo globale Ansätze notwendig sind. Die Solarik und Hydro sind Technologien, die wir für extrem wichtig halten, insbesondere die Sonnenenergie, die aber über ein handwerkliches Stadium noch nicht hinausgekommen sind. Da muss man noch dran arbeiten. Es gibt gute Ansätze. Die Preise bzw. die Kosten für die Photovoltaikmodule haben sich ganz entscheidend verändert. Man muss fast sagen, dank auch einer Internationalisierung des Wettbewerbs. Es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man, wenn es darum geht, Förderungsmaßnahmen in erneuerbare Energien zu definieren, dass man nicht ganz das vordere Ende der Innovation vergisst und nicht das hintere Ende des Consumers subventioniert. Es gibt überhaupt keine Motivation, wenn Sie den Consumer subventionieren, für die Hersteller mit Innovation die Kosten auf eine wirtschaftliche, ökonomisch darstellbare Kostenbasis für die Solarenergie zu treiben. Insofern fänden wir es auch sehr glücklich, wenn man stärker die Innovationsförderung in der Solarik weiter betreibt und dort dafür sorgt, dass die Kosten dorthin kommen, wo heute konventionelle Energieerzeugungsquellen bereit sind oder zumindest in Nähe davon.
Meine Damen und Herren, ich habe noch drei Wortmeldungen notiert. Herrn Nodé, Herrn Busse und Herrn Vegetzi. Habe ich jemanden übersehen? Ja, das habe ich. Dann nehme ich Sie selbstverständlich noch auf. Okay. Und dann würde ich die Rednerliste schließen. Herr Nodé.
Mr. Nodé Langlois from Le Figaro. My question will be in English. And it's a follow-up from one of the previous questions.
Bezieht sich auf das, was Sie bisher im Energiesektor behandelt haben. Was für Umsätze erwarten Sie in erneuerbaren Energien, besonders im Windenergie in den nächsten Jahren? Und zweitens, wenn Areva für EPA neue Kernkraftwerke Aufträge geben wird, werden Sie für Turbinen ein Angebot abgeben?
Das Zweite kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Wir werden also im konventionellen Teil, also mit Technologien, die letztendlich im ob das Dampfturbinen sind, ob das Transformatoren sind, das ist ein Geschäft, was wir auch weiterhin führen werden, also mit Komponenten, die auch in der Breite des Energiegeschäftes eingesetzt werden. Und im Windgeschäft, da würde ich Sie einfach darauf, wenn Sie sich vor Augen halten, also wo heute der Auftragseingang steht, bei 11 Milliarden und der Umsatz, Sie haben die Zahlen drinnen, das wird weiterhin für uns ein wichtiger Wachstumstreiber sein und die Dynamik ist also hier klar gegeben. Es wird sich vielleicht also ein bisschen verschieben im Sinne der Zusammensetzung off-onshore, aber das bleibt weiterhin ein dynamischer Wachstumsmarkt für uns.
Herr Busse und danach Herr Vegetzi, das ist in der letzten Reihe. Herr Busse.
Frage zu Osram. Sie haben ja gesagt, Sie halten an dem Börsengang fest. Gehen Sie davon aus, dass der im nächsten Jahr kommen wird, also 2012, und was passiert eigentlich in der Zwischenzeit? Wer trägt die Investitionen, die ja da offensichtlich notwendig sind und die Sie auch mit dem Börsengang finanzieren wollten? Ich habe eine Nachfrage noch zu Nokia Siemens. Heißt es auf absehbare Zeit kein Verkauf möglich, aus den Ausführungen, die Sie eben gesagt haben? Und noch die Nachfrage, Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt, Sie schreiben ja selber, es gibt Belastungen durch NSN und durch Healthcare. Können Sie mal beziffern, wie hoch die jeweils sind, insbesondere auch für Healthcare, war ja vorhin schon mal gefragt, wie hoch sind die Belastungen durch den Umbau, wie hoch sind die weiteren Belastungen durch NSN? Danke.
Darf ich vielleicht, Herr Busse, guten Morgen, erst zu Osram kommen. Ich meine, wir hatten ja deutlich gemacht, dass Osram weiterhin ein guter und aus unserer Sicht auch sehr geeigneter Kandidat ist für eine selbstständige Unternehmung, die in den DAX-Indizes eine gute Rolle spielen kann. Man muss heute feststellen, dass wir den Zyklus verpasst hatten, den haben wir auch deshalb verpasst, weil der Zyklus, der dieses Mal die industrielle Welt beglückt hat, leider sehr kurz war. Er ist sehr schnell gekommen, er hat sich aber auch sehr schnell wieder beruhigt und das werden wir berücksichtigen. Osram schlägt sich, wenn man das mit dem Wettbewerb vergleicht, relativ ganz gut. Natürlich nicht mit den Erwartungen, die wir vor zwei Jahren hatten, auch nicht mit den Zahlen, die wir in 2010 noch hatten. Osram ist zum Beispiel jetzt im Q4 in den Umsätzen wieder um 7% vergleichbar gewachsen. Das ist in einem frühzyklisch schwierigen Umfeld gar nicht so schlecht. Sie können es ja auch gerne sicher vergleichen mit dem Wettbewerb. Aber die Aussichten nach vorne sind kurzfristig nicht so, dass man ein IPO in allernächster Zeit auch hier erwarten könnte. Der Zyklus ergibt sich speziell auch im Halbleiterteil von Osram, nämlich in den LEDs. Und wir sehen im Übrigen auch kein Problem der Finanzierung im Augenblick, weil Osram ja selbst auch mit einem Ertrag so um die 5-6% sich ganz gut selbst im operativen Geschäft behaupten kann. Zu den Zahlen NSN und Healthcare. Bei Healthcare ist es so, dass das Programm, das wie gesagt auch noch im Einzelnen mit zum Beispiel den Arbeitnehmervertretern, aber auch im Unternehmen sorgfältig diskutiert werden muss, Gesamtaufwendungen vorsieht in einer kleineren, mittleren, dreistelligen Millionenhöhe. Also wenn Mittel 500 ist, ist es viel zu viel. Also das muss man im Augenblick noch sehen. Das sind aber, da lege ich ausdrücklich Wert, keine Restrukturierungskosten alleine, sondern auch Anpassungen, die im Rahmen der Fokussierung der Geschäfte kommen. Also wenn Sie mal so mit etwa 300 Millionen plus minus ausgehen, dann ist es eine Zahl, die im Gesamtzusammenhang nicht materiell falsch ist. Aber wie gesagt, die Einzelheiten werden wir besprechen. Bei NSN ist es so, dass wir in unseren Antizipierungen für 2012 einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag eingestellt haben, der allerdings, das ist ganz wichtig, der allerdings im Augenblick nicht durch konkrete Maßnahmen belegt ist. Das ist zu früh. Man sollte hier auch nicht voreilig zu Schlussfolgerungen kommen. NSN wird da sorgfältig arbeiten. Wir sprechen das ab. Und wie Sie wissen, wird Nokia ja auch im Rahmen seiner Quartalsberichterstattung darauf im Einzelnen eingehen.
Herr Vigetzi.
Good morning. You have a solid presence in Italy with 5 plants.
Sie haben 5 Werke in Italien, Sie sind dort sehr präsent. Machen Sie sich Sorgen um die wirtschaftliche Situation dort und die Auswirkungen auf die Industrie? Und gibt es Initiativen, zum Beispiel eine Restrukturierung Ihrer italienischen Werke?
Das ist also grundsätzlich ein... Also ich möchte hier nicht eingehen auf... wir haben keine Pläne hier, um Plans zu restrukturieren. Und das Geschäft wird sich auch in Italien so weiterentwickeln, wie sich dort quasi das Wachstum zeigen wird. Wir haben zurzeit keinerlei Pläne in diese Richtung. Und wir müssen einfach jetzt nach vorne in dieser Volatilität sehen, wie sich also für einen spezifischen Einzelmarkt auch hier die Wachstumstendenzen in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Also wir sind als Markt, ist Italien für uns ein Markt, der vielleicht nicht so schnell wächst, aber als Industriemarkt für uns durchaus ein guter Markt ist. Und die Unsicherheiten, die heute in diesen Märkten existieren und die Auswirkungen der Finanzmärkte auf die Realwirtschaft in Italien, die müssen wir erst sehen und dann müssen wir uns darauf einstellen. Aber zurzeit sehen wir das nicht und wir haben auch in keinster Weise irgendwelche Pläne. Das ist ein Markt, der ist gut, der wächst vielleicht nicht so schnell, aber man verdient dort gut Geld und wir sind dort seit vielen, vielen Jahrzehnten zu Hause.
So, jetzt geht es weiter mit der Frau Finkenzeller und dann war es hier, glaube ich, der Herr Weiß, ist richtig, ne? Und zum Schluss der Herr Bauer. Frau Finkenzeller.
Ja, herzlichen Dank. Eine Frage zu Osram wurde in der Zwischenzeit beantwortet. Ich habe noch eine Nachfrage dazu. Sie hatten ja bereits erwähnt, dass der Umsatz doch gestiegen ist um 7% im vierten Quartal. Der Gewinn ist aber dann doch deutlich unter dem Vergleichswert zurückgeblieben. Könnten Sie mir da bitte mal erklären, woran das lag?
Sehr gerne. Das lag daran, dass wir im Grunde mit zwei Elementen beim Lichtgeschäft es zu tun haben. Einmal hatten wir ganz erhebliche Teuerungen im Rohstoffbereich, speziell bei diesen sogenannten seltenen Erden, wo also dann schon deutlich zweistellige Preis- oder Kostenerhöhungen zu bewältigen waren. Wir haben das in Teilen allerdings deutlich später, als es uns selbst ereilt hat, in die Märkte weitergeben können, aber eben nur in Teilen. Zweitens ist es so, dass innerhalb der Beleuchtungstechnik es ja das traditionelle Lampengeschäft gibt und dann die doch sehr zukunftsträchtigen und in aller Regel auch hochprofitablen LEDs. Und diese LEDs haben sich deutlich schlechter entwickelt oder sind deutlich stärker zurückgegangen im Wachstum, als das ursprünglich der Fall war, sodass wir einen Mixeffekt auch im Ergebnis hieraus zu verbuchen haben.
Herr Weiß.
Herr Käser, ich bin nicht sicher, ob ich die Zahl richtig verstanden habe. Die Frage war Belastungen, Healthcare und NSN. Ist diese Summe 300? Habe ich das richtig verstanden oder kommt da noch was dazu? In der Vergangenheit haben Sie uns den operativen Gewinn von Osram immer gesagt. Können Sie das zur Vergleichbarkeit für Q4 und vielleicht für das Gesamtjahr diesmal auch tun? Und nochmal abschließend die Frage an Herrn Löscher, was die One-Siemens-Ziele angeht. Profitabilität haben Sie geschafft, Kapitaleffizienz haben Sie geschafft, Wachstum und Leverage haben Sie nicht geschafft. Wie schaffen Sie es bei den beiden Zielen, wo Sie noch nicht on track sind? Danke.
Dann fange ich mit One-Siemens an, das werden wir sehen, Herr Weiß. Jetzt haben wir mal ein Jahr abgeschlossen und jetzt gehen wir das nächste Jahr an. Ich habe ja ganz klar zum Ausdruck gebracht, das ist natürlich anspruchsvoll, wenn wir sozusagen einen All-In-Wettbewerber-Basket haben und wir haben nicht akquiriert. Da muss man dann sehen, wie sich das also nach vorne, die Dynamik nach vorne entwickelt, sowohl für Siemens als auch für unsere Wettbewerber. Und das Kapitalstrukturziel, das ist sicherlich etwas, was wir, das könnte man ganz leicht schaffen. Aber ich glaube also, der Herr Käser mit seiner soliden Finanzpolitik, Cash is King in diesem volatilen Umfeld, ist nicht was Schlechtes. Also das haben wir sicherlich auch bewusst so gehalten.
Herr Käser. Zu Osram nochmal, er weiß gerne die Zahlen im vierten Quartal. Der Umsatz war bei 1,3 Milliarden und damit vergleichbar 7% über dem vierten Quartal von 2010. Die Marge oder das Ergebnis, der Profit, wenn Sie wollen, operativ, so wie wir ihn in vergangener Zeit berichtet haben, lag bei 69 Millionen. Das wird sich dann fürs gesamte Jahr addieren auf 5 Milliarden Umsatz und auf etwa 400 Millionen Profit, so wie wir ihn als Division berichtet hatten. Das ist eine Marge dann von immerhin 8%. Allerdings muss man natürlich zugeben, dass das erste Halbjahr deutlich stärker war als das zweite. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir sehr kurzfristig hier auch wieder zu den alten Ertragszahlen zurückkehren können, aufgrund des Preisdrucks bei LEDs und weiterhin sehr starken Tendenzen von Kostenerhöhungen im Beschaffungssektor. Dann nochmal zu den Zahlen bei Healthcare. Da sagte ich Ihnen, dass wir mitten in der Präzisierung sind, aber dass ein Wert um die 300 herum in der Antizipierung von 2012 und der Bewertung unserer Guidance eine Zahl ist, die man gut verwenden kann. Bei NSN sagte ich weiter, dass wir derzeit überhaupt kein konkretes Programm dafür zahlenmäßig haben, dass wir aber vorsorglich bei der Bewertung und Evaluierung unserer Ertragsperspektiven für 2012 von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag für transformatorische Aufwendungen ausgehen, die in unserem Geschäftsjahr weitgehend noch nicht durch den Rückfluss der Einsparungen, die ja dann auch immens sein werden, gedeckt ist.
Herr Bauer, heute haben Sie das Recht der letzten Frage.
Ja, hallo, Herr Käser, Herr Löscher. Eine Frage zum One Siemens Zielekatalog. Da taucht der Sektor I&C nicht auf. Es gibt ja diese EBITDA-Margen über die Branchenziele hinweg. Wo soll denn da der neue Sektor I&C liegen? Es hieß im Vorfeld nur, dass er eben von der Rentabilität etwas darunter angesiedelt sein soll. Und noch eine Frage zum Beitrag der Sektoren zum Umsatzziel 100 Milliarden. Sektor Energie, der soll 45% beitragen. Ist denn der Beitrag des Sektors, des neuen Sektors I&C, da herausragend oder wird der sozusagen dann eher eben in der Breite liegen, also nicht mehr als beitragen als die anderen Sektoren? Danke.
Herr Bauer, wir werden uns also hinsichtlich der, lass uns nicht spekulieren. Also ich würde Sie einfach dann bitten, dass Sie noch ein bisschen Geduld haben bis Anfang Dezember. Da wird es einen Conference Call geben und danach wird der I&C-Sektor unter der Leitung von Herrn Busch Ihnen für die Fragen zur Verfügung stehen. Dort werden wir dann auch das präzisieren. Aber wenn ich das einmal vereinfacht einfach sagen werde, das wird sich einfach aufteilen. Und zwar zwischen dem Industriegeschäft, wie es ist heute, also das heutige, das zukünftige Kernindustriegeschäft und der Geschäfte, die letztendlich also unter der Führung von Herrn Busch zu den I&C-Sektor gegangen sind. Das Umsatzziel, das ist also das ist das Abbild der strategischen Pläne, wie sie uns zurzeit vorliegen. Und daher ist das auch der Anspruch, sagen wir, für die Sektoren, da sehen Sie schon auch die Bedeutung des Energiegeschäftes mit den 45%. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dass das neue Team unter der Führung von Herrn Busch noch nicht die Chance hatte, einen strategischen Plan mittelfristig vorzulegen, nachdem es ja erst quasi seit 1.10. im Amt ist. Also da werden wir sicherlich nach vorne auch intensiv gemeinsam diskutieren, aber das ist die Größenordnung sozusagen, wie es heute abgebildet ist.
Ich darf vielleicht noch mehr, Herr Bauer, hinzufügen zu den EBITDA-Bandbreiten für den neuen Sektor. Die werden natürlich unter dem Durchschnitt der alten Industrie liegen, das ist vollkommen klar. Aber wir haben immer wieder deutlich gemacht, und das steht ja auch in One Siemens, das kapitaleffiziente Wachstum. Also der ROSI ist entscheidend. Und ich werde auch gar nicht mal so überrascht, wenn da der neue Industriesektor oder der neue Infrastruktursektor sehr wettbewerbsfähig wäre gegenüber dem neuen Industriesektor. Also insoweit ist mir ganz wichtig, auch die Kapitaleffizienz im Auge zu halten und nicht nur diese EBITDA-Ziele, die ja im Grunde nur auch die Kosten der Abschreibung für vorangegangene kapitalintensive Investitionen mit abbilden. Insoweit sind wir da ganz guter Dinge. Und die neuesten Zahlen dazu gibt es auch vergleichbar zurück zu 2011 für den neuen Sektor Anfang Dezember.
Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Heute Nachmittag sind Sie herzlich eingeladen, 15 Uhr Ortszeit London an dem Analystencall passiv teilzunehmen. Und also Ortszeit hier 16 Uhr. Dann sehen wir uns wieder spätestens am 24. Januar zu unseren Zahlen zum ersten Quartal anlässlich der Hauptversammlung der Siemens AG. Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit und sehen uns eventuell gleich noch zum Imbiss. Herzlichen Dank.